Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist der vierte Sonntag nach Trinitatis, so heißt dieser Gottesdienst heute. Ich begrüße Sie und ich möchte mich einmal kurz bei Ihnen vorstellen, wenn Sie mich noch nicht kennen. Mein Name ist Sabine Joy Ibn-Baal, nur das Ibn-Baal gehört zum Nachnamen. Und ich bin seit dem 1. Mai Pastorin in der evangelisch-reformierten Kirche hier im Synodalverband tätig. Ich bin im Probedienst, das heißt, ich bin Pastorin, habe aber keine eigene Pfarrstelle. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und ganz besonders begrüße ich nun Leni und ihre Eltern und ihren Paten und die Familie, Freunde, alle, die Leni heute mitgebracht hat. Liebe Gemeinde, Leni Ubbens wird heute in diesem Gottesdienst getauft. Ist das nicht wunderbar? Und vielleicht werden sich einige von Ihnen mal daran erinnern, dass Ihre Taufe an einem dieser heißen Tage im Sommer 2026 stattgefunden hat. Und Sie merken es, selbst in der Kirche ist es nicht mehr ganz so kühl. Wir wollen gemeinsam nun ein erstes Lied singen aus dem Genfer Psalter. Und die Psalmen, die vertonten Psalmen, finden Sie ganz vorne im Gesangbuch. Da im ersten Drittel, da finden Sie vertonte Psalmen und da finden Sie auch das Lied Nummer 42, die Strophen 1 bis 3.
Bevor wir nun gleich zur Taufe kommen, möchte ich darauf hinweisen, dass das Glaubensbekenntnis, das wir nach der Taufansprache von Pastorin Iben Bahl gemeinsam sprechen wollen, im Gesangbuch auf der Seite 1609 zu finden ist. Also ziemlich weit hinten, Seite 1609. In diesem Gottesdienst soll Leni Ubbens auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden. Hören wir nun die Worte, mit denen Jesus Christus die Taufe eingesetzt hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir wollen beten. Du, unser Schöpfer, wir alle haben unser Leben von dir, daran glauben wir. Und wir freuen uns, dass du Leni das Leben geschenkt hast. Heute bringen wir sie zur Taufe und bitten dich, lass sie sich in deiner Nähe aufgehoben fühlen. Berühre sie, begleite sie und lass Leni stets Liebe und Geborgenheit bei den Menschen finden, zu denen sie gehört. Amen.
Liebe Familie Ubbens, wie schön, dass Sie sich für entschieden haben, Leni zu taufen. Zur Taufe gehört von unserer Seite aus das Bekenntnis zu Gott. Leni kann das noch nicht, aber Sie übernehmen hier zusammen mit dem Paten und mit uns als ganzer Gemeinde die Verantwortung. Wir sagen heute stellvertretend ja und wollen Leni dabei begleiten, im Glauben aufzuwachsen und in der Gemeinschaft mit Gott und uns Menschen Geborgenheit zu erfahren. Und gleichzeitig erinnern wir uns auch daran, dass kein Mensch zu klein oder zu jung ist für die Taufe. Niemand ist zu klein für die Nähe Gottes. Es wird erzählt, einige Leute brachten kleine Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er ihnen die Hände auflegte. Als die Jünger das sahen, wiesen sie die Leute schroff zurück. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch, wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Leni ist willkommen und wunderbar geschaffen, noch so klein und so einzigartig. In der Taufe hören wir das deutliche und laute Ja Gottes zu diesem wunderbaren Geschöpf. Schon längst gesprochen, aber nun auch von uns bestätigt. Erzählen Sie ihr davon. Erzählen Sie ihr von ihrer Taufe, von dem wunderbaren Bund, von Gott, der Leni so wunderbar gemacht hat, der zu ihr hält, egal was kommt. Egal wie steinig der Weg werden wird. Einen steinigen Weg wünschen wir keinem Kind, aber wir wissen auch, dass es nicht immer leicht sein wird. Vor allem können wir unsere Kinder nicht bewahren und deswegen ist es gut, dass wir heute auch alle daran erinnert werden, dass da noch jemand mitgeht durch das Leben, durch unser aller Leben und durch das von Leni. Möge Gott Leni begleiten und behüten. Das ist ihr Wunsch Und wie wunderbar und passend ist der Taufvers dazu ausgewählt. Er klingt wie ein Wunsch, ja, und im Laufe des Lebens vielleicht wie ein Bekenntnis. Er steht im Buch der Psalmen, Psalm 23, Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Lasst uns nun uns gemeinsam zu diesem Gott bekennen, indem wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen, und ich bitte Sie, soweit es möglich ist, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte nun schon einmal Leni mit ihren Eltern und dem Paten und vielleicht auch einem Kind, was zuschauen will, zu mir nach vorne zu kommen. Und gerne zu meiner Linken, dass sie sich da einmal platzieren. Ja, genau. Wenn Sie vielleicht noch die Plätze tauschen.
Liebe ja, Familie also. Obens, ihr habt Leni hierher gebracht, damit sie in der Taufe die unwiderrufliche Zusage erhält: Du bist und du bleibst durch Jesus Christus ein Kind Gottes. Indem ihr Leni zur Taufe bringt, übernehmt ihr auch die Verantwortung, dass sie einmal erfährt, was es mit diesem Tag auf sich hat, was wir heute feiern, dass sie mehr und mehr spürt, was heute passiert. Die Gemeinde verpflichtet sich, euch dabei zu unterstützen, sei es durch Unterricht, durch Gottesdienst, Gebet und Begleitung. Wir, die versammelte Gemeinde als Taufzeugen, nehmen Leni mit Liebe und voll Dankbarkeit in die Gemeinschaft auf und sprechen hierauf gemeinsam ein deutliches Ja. Ja.
Und so frage ich euch als Eltern: Wollt ihr, dass Leni auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird und in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde heranwächst? So antwortet als Eltern bitte laut und deutlich mit Ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Und ich frage Sie als Paten: Sind Sie bereit, Leni im Glauben zu begleiten und auch Ihre Eltern dabei zu unterstützen? Dann antworten auch Sie bitte laut und deutlich mit Ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
So. Alles gut? Dann. Ja, jetzt wird's aufregend. Genau, wenn Sie jetzt Leni ein wenig über das Becken. Ja. Hm? Ganz wunderbar. Willst du auch nochmal klatschen? Leni Obens. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wer möchte, kann jetzt einmal mit mir die Hände zum Segen auflegen. Leni Gott, segne und behüte dich. Er sei bei dir auf all deinen Wegen. Amen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist dein Taufspruch. Wir haben noch Geschenke. Und einmal auch das Stammbuch zurück. Dann haben wir einmal eine Kinderbibel für Leni und auch einen Taufbrief. Den können Sie ihr dann irgendwann vorlesen oder sie liest ihn dann auch irgendwann selber. Herzlichen Glückwunsch. Lasst uns beten. Lieber Gott, wir danken dir für Leni. Danke, dass du sie so wunderbar gemacht hast. Begleite du ihr Leben und lass sie geborgen sein in dir. Umhülle sie mit deiner Liebe. Bewahre Leni vor Krankheit und vor allem Unheil. Und schenke ihr ein liebendes Herz, Lebensfreude und gute Weggefährten. Gib uns Geduld und genügend Nachsicht, dass sie niemals an unserer Liebe zweifeln. Steh auch zu ihren Eltern. Steh ihnen bei uns, zeige uns, wann und wie wir sie unterstützen können. Amen. Sie können sich jetzt nun wieder setzen.
So, und jetzt werden wir alle wieder aktiv und können gleich gemeinsam singen. Vorher aber noch ein paar Ansagen, und zwar unsere Sammlungen der letzten Woche. Wir haben in der Kollekte 38,70 Euro für die Unterstützung von Erholungsmaßnahmen für Bedürftige gesammelt und 46,60 Euro im Klingelbeutel zugunsten des Kinderschutzbundes. Der Klingelbeutel wird gleich während des nächsten Liedes durch die Reihen gereicht. Den sammeln wir heute noch einmal für den Kinderschutzbund. Der ist ja uns hier gegenüber, hat er seinen Sitz und leistet eine sehr, sehr wertvolle Arbeit hier in der Stadt Leer. Das ist der Klingelbeutel, der gleich eingesammelt wird. Und die Kollekte am Ausgang ist für unsere reformierte Partnerkirche in Südafrika, die United Reformed Church South Africa. Wir sind mit dieser reformierten Kirche, Vereinigten Reformierten Kirche, eng verbunden und sehen mit Sorge die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in Südafrika. Und mit unserer Kollekte unterstützen wir einen Sozialarbeiter der Kirche, der die Familien oder bedürftige Familien unterstützt. Wir danken Ihnen allen für Ihre Gaben. Und jetzt singen wir aus Lied 209. Ich möchte, dass einer mit mir geht, die Strophen 1 bis 4.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was wünschen wir Kindern eigentlich fürs Leben? Was wünschen wir Leni? Natürlich Gesundheit, Freude, Menschen, die es lieben, Freundschaften, die ein Leben lang halten. Wir wünschen Kindern, dass sie ihre Wege finden, dass sie dabei auch ihre Gaben nutzen können. Wir wünschen ihnen, dass Gutes und Barmherzigkeit ihnen folgen, ein Leben lang. Aber irgendwann wird dieses Kind, wie alle Kinder, auch einmal streiten und vielleicht auch dabei andere verletzen. Es wird, auch wenn wir es uns anders wünschen, erleben, dass manche Freundschaften und andere Beziehungen zerbrechen. Oder auch, dass es nicht immer ganz so einfach ist, etwas Ausgesprochenes wieder gut zu machen. Dann geht es vielleicht nicht nur darum, was wir einem Kind so alles wünschen, für das wir beten, sondern auch, wie wir es für das Leben stärken. Das heißt auch, Versöhnung üben, entschuldigen lernen, Neuanfänge wagen. Wie wird es im Leben möglich, dass Leni Gutes und Barmherzigkeit erlebt, aber eben auch versucht zu leben? Wenn man Kindern die Bibel vorliest, da gibt es so ein paar Klassiker. Und die Geschichte der Predigt gehört dazu. Diejenigen, die einmal aufmerksam im Kindergottesdienst waren, die werden sie kennen. Es ist eine biblische Geschichte, die es sogar zum Musical gebracht hat. Es geht um die Josefsgeschichte. Falls Sie beides nicht kennen sollten, weder Josef aus dem Kindergottesdienst noch als Musical, erzähle ich noch einmal ganz kurz, worum es geht. Josef, das Nesthäkchen der Familie, wird von seinem Vater nicht nur über alles geliebt, er wird seinen Brüdern vorgezogen. Und die merken das. Natürlich merken sie das, wenn sie noch einmal in die Geschichte hineinlesen. Man kann die Eifersucht der Brüder schon verstehen. Die Brüder sind aber nicht nur neidisch oder verletzt. Sie schmieden einen Plan und verkaufen ihren Bruder. Josef kommt so nach Ägypten, macht da aber, anders als erwartet, Karriere. Er berät den Pharao persönlich. Die Brüder kommen dann aufgrund einer Hungersnot auch nach Ägypten und Josef begegnet ihnen. Letztlich vergibt er ihnen, wenn auch nicht sofort, und holt auch die Familie nach Ägypten. Und im Predigttext geht es nun um diese Zeit danach. In Genesis 50, 1. Mose 50 steht, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef lebt in Ägypten, die Brüder sind nachgezogen, die Hungersnot ist vorbei. Man könnte meinen, jetzt ist alles gut. Aber manche Geschichten sind dann doch nicht vorbei, nur weil viele Jahre vergangen sind. Wir kennen das. Ein Satz, eine Entscheidung, ein Wort, ein Schweigen zu viel, etwas, was man vor Jahren unterlassen hat. Das alles ist nun mit der eigenen Geschichte schmerzlich verwoben. Die Brüder von Josef wagen nun etwas. Sie gehen einen neuen Weg und sprechen aus, was sie getan haben. Und sie nennen es auch erstmals beim Namen. Es war Missetat. Sie haben etwas sehr, sehr Schlimmes getan. Der ganze Versöhnungsprozess beginnt also damit, dass die Brüder die Wahrheit sagen. Sie haben Schuld auf sich geladen und sie bitten um Vergebung. Und sie fürchten sich. Josef könnte sich ja rächen. Auch das sprechen sie ganz ehrlich aus. Es tut uns leid, ja, und wir haben Angst, dass das nicht das Ende des unheilvollen Streits ist, dass du uns das noch heimzahlst. Und auf dieses ehrliche Bekenntnis folgt Josefs erster Satz. Das Opfer der Geschichte sagt erstaunlicherweise zuerst: Fürchtet euch nicht. Nicht, ich vergebe euch ja, hab's eigentlich schon vorher getan, sondern fürchtet euch nicht. Denn er weiß, das treibt die Brüder gerade um. Und ich verstehe das. Wenn ich mich bei jemandem entschuldigen muss, da fällt es mir oft schwer, nicht unbedingt, weil ich Angst vor seiner Rache habe, aber weil ich nicht weiß, wie er oder sie reagieren wird. Und weil ich nicht weiß, ob ich die richtigen Worte finde und wie ich reagieren werde. Ich habe Angst, dass alles ziemlich unangenehm wird und letztlich dann eben auch nicht zur Schlichtung des Streits führt. Die Furcht ist es, die bestimmt viele Versöhnungen verhindert. Josef nun reagiert genau richtig. Und dabei ist auch er alles andere als gefasst. Er muss weinen, als er die Botschaft von seinen Brüdern gehört hat, steht da. Doch dann sagt er eben diese Worte: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich zu erhalten ein großes Volk, also das, was jetzt dran ist. Wenn man Vergebung lernen will, dann ist die Josefs Geschichte ein geniales Beispiel. Es sind 4 Schritte, die wir da erkennen können. Erstens, bis zur Versöhnung. Erstens, die Schuld wird ehrlich eingestanden und genauso ehrlich gesagt, wie es einem gerade geht. Der zweite Schritt geht vom Gegenüber aus und besteht darin, den anderen erstmal zu beruhigen. Fürchte dich nicht, wir können miteinander reden. Der dritte Schritt ist einer, den bestimmt nicht jeder und jede mitgeht. Dabei ist er vielleicht der wichtigste. Dem anderen zu sagen, dass man alles, was man an Wut haben könnte, alles, was es noch verhindern könnte, dass man sich versöhnt, abgegeben hat, an Gott abgegeben hat. Viertens, in die Zukunft schauen. Den anderen ermutigen, neu ins Leben zu gehen, das Leben zu gestalten und zwar auch wieder gemeinsam. Eine perfekte Formel für Versöhnung. Ich denke ja häufig, dass diese Geschichten, dass wir diese Geschichten gründlich unterschätzen, wenn wir sie nur für Kinder aufbereiten, als ob sie nicht mehr auch jeden von uns, jeden Einzelnen angehen, der je gestritten hat, der je einen Beziehungsabbruch erlebt hat oder für denselben auch verantwortlich ist. Jeder, der je seine Geschwister oder Eltern oder Kinder oder Freunde oder Ehepartner auch einmal verletzt hat. Wir können die Josefs Geschichte vorlesen, aber auch für uns lesen, sie durchgehen und zwar entlang unserer eigenen Geschichten. Gehen wir mit Josef und seinen Brüdern mit, wenn uns ein Streit und sogar ein Beziehungsabbruch belastet. Wir können es für uns lesen, auch wenn wir jetzt nicht alles eins zu eins übertragen können. Verkauft haben wir unseren Bruder hoffentlich nicht. Und die ganze Geschichte zwischendurch, die Josef so erlebt, wilde Träume und gefährliche Annäherungsversuche, können wir ja auch dann überspringen. Aber ich will mich gar nicht darüber lustig machen. Bei einem schlimmen Streit, da hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass es noch schlimmer sein könnte. dass eine andere Geschichte, und sei es eine biblische, noch dramatischer wäre. Und umgekehrt, wenn man die Chance hat, sich zu vertragen, dann fühlt sich das so übergroß und wunderbar und lebensverändernd an, als ob man einen Weg nach Ägypten zurückgelegt hatte. Statt den Kindern zu sagen, schaut mal, was Josef da Spannendes erlebt, und statt dass wir denken mit der Geschichte, wenn wir sie dann vorlesen, den Kindern nun etwas Tolles über Streit und Schuld und Entschuldigung und Versöhnung beigebracht zu haben, können wir uns noch einmal eindenken und vielleicht lernen wir etwas. In unserer aller Verantwortung steht ein Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder, den wir im Zweifelsfall dann ernst nehmen, wenn wir uns auch nicht scheuen, etwas dazu lernen zu wollen. Und das heißt auch, etwas lernen wollen über Gefühle und Emotionen. Emotionale Bildung heißt das Schlüsselwort. So manche Schule oder Kita fördert so etwas inzwischen. Emotionale Bildung. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die die Wahrnehmung der Gefühle von anderen und erst einmal die Wahrnehmung der eigenen Gefühle fördern soll und Kindern dazu verhelfen soll, sich überhaupt soziale Skills anzueignen. Es soll dazu verhelfen, respektvoll miteinander umzugehen, zu lernen, Konflikte zu lösen, ja, Versöhnung zu lernen. Da kann es zum Beispiel um Themen gehen wie Jungs weinen nicht. Ein fataler Satz. Und auch da kann übrigens die Josefs Geschichte schon helfen. Josef weint hemmungslos und zwar öfter. Wie funktioniert aber nun emotionale Bildung? Sie funktioniert, das wissen Erzieher und Lehrerinnen sehr gut, über Geschichten. Die kommen uns nämlich näher. Man kann nicht einfach sagen, jetzt sei empathisch oder hab jetzt Mitgefühl. Aber entlang von Geschichten, da kann man nachvollziehen, wie es anderen geht, zum Beispiel mit einem großen Streit, wie man miteinander reden kann, sodass er geschlichtet wird. Nun ist es aber schön und gut, dass so etwas an Schulen und Kitas zuweilen heute gefördert wird. Aber wenn wir uns einmal umschauen, dann wissen wir, warum emotionale Bildung nicht nur etwas für das Leben in der Familie oder im Klassenverband ist, dass es nicht nur da wichtig ist, sondern dass es gesellschaftsrelevant ist. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, Jungs weinen nicht. Leider, leider Gottes können wir nicht sagen, das ist ja zum Glück eine Aussage der letzten Generation, als Jungs noch stark und Mädchen nur hübsch sein mussten und nur Letztere weinen durften. Leider können wir nicht sagen, dass wir heute ja alle dazu gelernt haben und Kinder und Jugendliche regelmäßig darin bestärken, unterschiedliche Gefühle zu haben und damit umzugehen. Wir können sogar sehen, dass es gerade sogar wieder eine regelrechte Gegenbewegung gibt. Im Netz, im Internet, da gibt es zum Beispiel wieder die, die für eine knallharte Rollenverteilung werben. Frauen, die andere Frauen dafür begeistern wollen, sich Männern konsequent unterzuordnen, und Männer, die ihre Frauen unterdrücken und dabei so männlich sind, dass emotionale Tiefe nicht zum Repertoire gehören darf. Und das geschieht heute, 2026, und nicht nur in Amerika. Ein weinender Josef ist also noch immer kein Anblick, der jedem und jeder gefällt. Aber bevor ich jetzt solche Bewegungen betrachte, zu denen ich mich persönlich ja gar nicht zähle, dazu nicht gehöre und denke, die könnten jetzt mal was von Josef lernen, dann mache ich wieder dasselbe, als wenn ich deshalb die Geschichte von mir wegschiebe, da ich denke, sie sei eine Kindergute-Nacht-Bibelgeschichte. Irgendwo zwischen Kindererziehung und der Betrachtung der Weltlage bin schließlich ich selbst. Und es ist doch wunderbar, dass wir hier in der Geschichte so viel Input für unsere emotionale Bildung finden können. Wir sehen, wie ehrlich die Brüder nicht nur ihre Schuld eingestehen, sondern auch erst einmal ihre Furcht. Ich hatte Angst, mich bei dir zu entschuldigen. Wir hören, wie Josef ebenso ehrlich ist. Und damit übrigens auch nichts beschönigt, was die Brüder getan haben. Ja, ihr habt Böses getan. Das war schlimm. Ich war sehr verletzt. Und wir nehmen wahr, wie Josef, wie versöhnlich er ist, dass er Versöhnung lebt, wenn er diesen wunderbaren Satz ausspricht: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Und wenn er sie, seine Brüder, tröstet und freundlich mit ihnen redet. Auch das steht da. Josef kann das, da er glaubt, dass er selbst, egal was ihm angetan wurde, von einem Gott begleitet wird, der Gutes und Barmherzigkeit will. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Das gilt ja nicht nur ihm, dem Opfer. Das gilt für alle. Gott gedachte es, gut zu machen. Was wünschen wir also unseren Kindern? Wenig Streit, wenig Trennung, wenig Verletzung. Wie stärken wir unsere Kinder, indem wir ihnen zum Beispiel sagen: Fürchte dich nicht, du kannst mir alles ehrlich sagen und Gott übrigens auch. Ein guter Satz, den man ihnen mitgeben kann. Kinder merken aber leider schnell, wenn man das nur so sagt und nicht so ganz ernst meint und auch nicht lebt, vorlebt. Daher, wie stärken wir uns, indem wir uns gesagt sein lassen können: Fürchtet euch nicht, keiner steht an Gottes statt. Gott freut sich aber, wenn er Versöhnung sieht, wenn Gott Gutes sieht und Barmherzigkeit, Versöhnung, für die er doch selbst einsteht. Wenn nicht Schuld und Wut und Verletzung die eigene Geschichte, der eigenen Geschichte nachjagen, sondern wenn Gutes und Barmherzigkeit ihr folgen. Gott dürfen wir darum bitten. Gott dürfen wir darum bitten, dass wir verstehen, was wir und andere fühlen, und dass wir immer wieder von Neuem lernen, wie Versöhnen geht. Amen. Ich darf einladen zu dem Gottesdienst, zu den Gottesdiensten. Nächste Woche hier predigt Pastor in Ruf Schäfer und in Heisfelde predigt Pastor Höndling und gestaltet den Gottesdienst. Am 2.7. um 19 Uhr trifft sich wieder der Chor Die Notennieten. Ein Chor für alle, die vielleicht gar nicht singen können, aber es von Herzen gerne tun. Es ist ein offener Singtreff. Einladen will ich auch Donnerstag. Ab Donnerstag um 20 Uhr beginnt der Orgelsommer. Damit beginnt zugleich der jährliche Orgelsommer. Bis Ende August findet er statt, auch hier. Morgen um 19 Uhr trifft sich auch hier ein Chor, das Hahnenburg-Singen. 19 Uhr. Wir haben gerade eben gehört, also nach der Predigt, da hat Herr Dahlke Johann Kuhnau gespielt. Der hat sich nämlich auch mit dieser Geschichte um Jakob und Josef beschäftigt. Und das war ein Stück, wo es um das Getröstetsein der Söhne Jakobs ging, also sehr passend. Und wenn Sie sich gleich fragen, was denn das schöne Orgelnachspiel sein wird, das ist Dietrich Buxtehude, Fuge F-Dur. Aber nun singen wir erst noch einmal gemeinsam Lied 669, die Strophen 1 bis 5. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Unter Gottes Wort nahmen wir in der vergangenen Woche aus unserer Gemeinde Abschied. Beigesetzt wurde im Alter von 88 Jahren Hans-Hermann Richter aus der Dukramer Straße 37 in Leer. Beigesetzt wurde im Alter von 90 Jahren Margret Bohlmann, geborene Heidemeier aus dem Burfener Weg 60 in Leer. Herr, wir bitten dich, nimm sie beide auf in dein Reich. Tröste die Trauernden, stärke ihr Herz und schenke ihnen Zukunft und Hoffnung. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Gütiger Gott, erhöre unser Bitten. Wir beten für die Menschen, die nicht mehr können, die keine Kraft mehr haben. Zeige uns, wie wir ihnen tragen helfen können. Und sei du da, wenn es auch uns zu schwer wird. Wir beten für die Menschen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Hilf, dass wir die richtigen Wege gehen, um nach deiner Gerechtigkeit zu leben, dass wir es gut miteinander meinen. Und da, wo wir an unsere Grenzen kommen, schreite ein, Gott, lass uns Versöhnung erleben. Wir beten für die Menschen, die nicht nach Hilfe fragen können oder wollen. Wir beten für die, die keine Hilfe annehmen möchten und ihre Tränen lieber zurückhalten. Gott, ermutige sie, sich für Hilfe zu öffnen und uns Hilfe zu leisten. Wir beten für all die, die zerstritten sind oder sich auseinandergelebt haben. Lass sie Wege finden, die dem Leben dienen. Wir bitten für alle, die um geliebte Menschen trauern, die sich an die gemeinsame Geschichte mit ihnen erinnern, mit Höhen und Tiefen. Trage sie durch diese Zeit und in ihrem ganzen Leben. Wir bitten heute auch für alle Völker, die sich schon lange nach Frieden sehen. Wir beten für die Menschen in Venezuela, die unter den Folgen des schrecklichen Erdbebens leiden, die so viel verloren haben, die geliebte Menschen verloren haben. Hilf, dass wir achtsam bleiben für ihre Not und du, Gott, steh ihnen bei mit deinem Geist. Alles, was uns noch bewegt, legen wir in die Worte, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dort steht, wir singen Gesang 68, aber es ist auch noch einmal ein Psalm, Psalm 68, also noch einmal vorne im Gesangbuch singen wir die 6. Strophe, Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm. Gemeinsam bitten wir um den Segen. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Wenn Sie wollen, können Sie schon rausgehen, wenn es Ihnen ist.